Hast du schon einmal einen wichtigen Termin verschlafen? Also so richtig verpennt? Wir hatten an der Schule mal jemanden, der hätte beinahe eine der Abschlussprüfungen verpasst, aus dem einfachen Grund, weil er verschlafen hat. Ich muss ja sagen, die Ruhe möchte ich haben. Stell dir das mal vor, man bereitet sich 3 Jahre lang auf das Abitur vor, um es am Ende nur nicht zu bestehen, weil man an einem der Prüfungstage verschlafen hat. Tragisch. Aber wenn ich mich hier so umschaue, kann ich mir gut vorstellen, dass einige von euch vorhin überrascht festgestellt haben, dass so viele Adventslieder gesungen werden und dass der Christbaum schon steht. Ups, einfach mal den Beginn des neuen Kirchenjahres verpasst. Und manche denken jetzt, oh, ich wusste gar nicht, dass das Kirchenjahr jetzt anfängt. Aber naja, ist es am Ende nicht doch nur die Adventszeit? Nichts gegen die Leute, die Plätzchen backen, den Christkindlmarkt gern besuchen oder sogar ein Adventsandachtsbuch herausholen. Aber so richtig hohe Erwartungen an den Advent haben wir nicht, oder? Es ist ein wenig so wie die Fastenzeit vor Ostern. Kann man machen? So richtig schafft's eh niemand, also lassen wir es gleich bleiben. Und wenn schon. Im heutigen Predigttext rüttelt der Apostel Paulus uns auf und ruft, steht auf, es ist Advent, das dürft ihr nicht verpassen. Aber da fragt man sich, was ist am Advent so wichtig und dringlich, dass Paulus uns quasi mitten in der Nacht dafür weckt, um die Metapher des Textes zu verwenden. Verpasse ich vielleicht wirklich etwas? Also nicht nur ein Black Friday Deal oder etwas Adventsromantik oder eine Abschlussprüfung, was schlimm genug wäre. Verpasse ich vielleicht wirklich etwas Weichenstellendes für mein Leben? Und was versteht Paulus überhaupt unter Advent? Dass es so wichtig für ihn ist. Der Begriff kommt außerdem gar nicht im Text vor. Lasst uns Römer 13, 11 bis 14 aufschlagen und in dem Text nach Antworten auf diese Fragen suchen. Römer 13, ich lese ab Vers 11. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Lasst mich vor der Predigt noch für uns beten. Herr, wir bitten dich, sende dein Licht auch in unser Leben. Du kennst unsere Finsternis, du weißt, wo wir manchmal schlaftrunken durch dieses Leben irren und wir bitten dich, wecke uns auf durch deinen Heiligen Geist. Lass dein Evangelium hell aufleuchten, damit wir voller Freude aus dir und für dich leben. Amen. Es ist Advent. Um das im Text zu sehen, müssen wir zunächst ein Kapitel zurückblättern. Paulus hatte im 12. Kapitel seines Briefes an die Christen in Rom einen Abschnitt eingeleitet, in dem er sie zu einem ganz neuen Leben aufforderte. Ändert euer Denken komplett, sagte er. Und euer Leben soll dann davon gekennzeichnet sein. Es soll wie ein Opfer sein für Gott und für die Mitmenschen, mit denen ihr zu tun habt. Und er hatte das dann ausgeführt, was das im Leben der Gemeinde und auch im gesellschaftlichen Leben bedeutet. Und direkt vor unserem Predigttext hatte er zusammengefasst, wir sind schuldig, einander zu lieben. Das ist die Summe des Gesetzes. Und diese Schuld ist quasi nicht abzuarbeiten, sondern sie ist immer wieder neu. Und in unseren heutigen Versen knüpft Paulus an diese Argumentation an und liefert nun noch einmal die Motivation für dieses neue Leben. Wie macht er das? Indem er zunächst auf die historische, besondere Situation hinweist, in der die Christen in Rom und auch wir in München stehen. Er sagt in Vers 11, das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Und er sagt damit im Grunde, ihr lieben Christen in Rom und in München und wo auch immer, wenn ihr die Kraft für ein neues Leben haben möchtet, dann müsst ihr die Situation verstehen, in der ihr euch befindet, in der ihr lebt. Aber was ist diese besondere historische Situation? Und das hat mit dem Advent zu tun. Der Advent bedeutet ja Kommen oder Ankunft, der Begriff. Und Paulus hatte in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes ausführlich dargestellt, wie sich unsere Situation dramatisch verändert hat mit dem Kommen von Jesus. Und genau das feiern wir im Advent. Das ist ja das Schöne im Advent. Wir feiern das Kommen des Sohnes Gottes auf diese Erde und die Rettung, die er uns bringt. Es kommt nicht, sagt Paulus in diesen 11 Kapiteln, es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern auf Gottes Gnade. Wir werden aus Glauben gerechtfertigt. Und in unseren Versen illustriert die Metapher des Tages, der die Nacht verdrängt, die Dramatik dessen, was da vor sich geht. Es war pure Dunkelheit, aber jetzt, sagt Paulus, ist die Stunde da. Der Tag ist nahe. Die Finsternis muss weichen. Klingt das für dich altbekannt oder auch zu abstrakt? Es hat mich sehr berührt, wie Michael Reeves die Bedeutung der Rechtfertigung aus Glauben in seinem Buch »Mit Gott im Reinen« aufzeigt. Er beginnt sein Buch nämlich mit einem Zitat von Emma Scrivener, die in ihrem Kampf gegen Essstörungen zu der befreienden Erkenntnis gelangt. Sie sagt, ist das Leben von Bedeutung? Ja. Habe ich irgendeinen Wert? Ja. Gibt es Vergebung für mich? Ja. Ist es möglich, dass mich jemand kennt und liebt? Ja, 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 eine Million Mal ja. Hier ist ein Herr, der sich herabbeugt, der seine Hand ausstreckt und flüstert, hab keine Angst, hier ist Jesus. Und die Emma Scrivener steht nur beispielhaft dafür, wie Menschen in unserer Zeit und auch wir typischerweise reagieren, wenn wir uns nicht schön genug, nicht stark genug, nicht verstanden genug oder nicht angenommen genug fühlen. Wir versuchen, uns attraktiver zu machen, uns abzuhärten, uns abzugrenzen. Und das führt schnell in die Isolation, in Abhängigkeiten, in Sucht, in kaputte Beziehungen und in mentale Probleme. Mir geht es dabei an dieser Stelle überhaupt nicht darum, eine verkürzte Lösung für komplexe mentale Probleme zu bieten. Aber ich möchte schon bewusst auf eine zentrale Wahrheit hinweisen, die wir manchmal ausblenden und die, wie bei dieser Emma Scrivener, ein echter Gamechanger sein kann. Bei Gott werden Menschen nicht deshalb geliebt, weil sie schön sind, sondern sind gescheiterte Menschen deshalb schön, weil sie geliebt werden. Und genau darum geht es bei der Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben. Gott liebt uns nicht, weil wir unser Leben immer so wunderbar auf die Reihe bekommen. Er liebt Versager und macht sie schön. Und das ist der neue Tag, von dem Paulus hier spricht. Das ist das Evangelium, das in unsere Nacht leuchtet. Wenn du gerade bemerkst, dass du das noch nie so gehört hast oder auch als Christ immer wieder damit ringst, ob Gott dich wirklich liebt, dann empfehle ich dir dieses Buch. Es ist ein kleines Büchlein von Michael Reeves, mit Gott im Reinen, von Herzen gern. Sprich mich nach dem Gottesdienst gern darauf an. Aber lasst uns nochmal in den Text schauen. Paulus motiviert Christen hier nicht nur, indem er zurückschaut auf das Erlösungswerk und dankbar ist für den Tag, der angebrochen ist. Er blickt zeitgleich in die Zukunft. Er sieht die Rettung als Ganzes. Das Kreuz, die Auferstehung und Himmelfahrt markierten den Anfang, aber achtet auch auf die Vollendung, der wir jeden Tag näher kommen. Vers 11, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Das ist seine Begründung für den Weckruf. Man kann zunächst davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich sagt, weil er beim Schreiben dieses Briefes nun schon 25 Jahre lang Christ war. Und ihm wurde bewusst, dass seine Lebenszeit begrenzt ist. Wir haben nicht ewig Zeit. Unser Leben ist kurz. Wir sollten es nicht verschlafen. Es gibt eine Dringlichkeit, auch in diesem Text, die Paulus uns aufs Herz legt. Man könnte dann auch denken, dass Paulus vielleicht auf die Weltenuhr schaut und aufgeregt feststellt, Freunde, der Zeiger auf der Weltenuhr steht auf 5:12, Jesus kommt bald. Aber wenn man dann genauer darüber nachdenkt, kann das nicht sein. Natürlich rechnete Paulus fest damit, dass Jesus kommen würde. Aber wann er kommen würde, das wusste Paulus nicht. Paulus wird uns im Himmel nicht sagen, oh ja, ich bin auch ganz überrascht, dass es so lange gedauert hat. Es geht Paulus in anderen Worten nicht um eine Einordnung auf der Zeitachse. Paulus möchte uns stattdessen wachrufen zu einem neuen Leben, indem er auf ein bestimmtes Merkmal dieser ganzen Zeitperiode hinweist. Er spricht nämlich nicht nur vom Tag und vom Tagesanbruch, weil sich jeder irgendwie was darunter vorstellen konnte aus dem Alltag, sondern er verwendet eine Metapher, die er bei den Propheten gesehen hat, die immer wieder vom Tag des Herrn sprechen. Und sie sahen dabei häufig das erste Kommen und das zweite Kommen als Ganzes. In anderen Worten, bei den Propheten fallen Weihnachten und die Wiederkunft Jesu zusammen. Und Paulus greift das hier auf und betont, der Tag des Herrn ist angebrochen. Und dann stellt er fest, und wisst ihr was? Wir leben offensichtlich genau in dieser Zwischenzeit. Wir feiern also nicht nur im Rückblick den ersten Advent, das erste Kommen des Herrn, sondern wir selbst leben mitten im Advent und warten auf das zweite Kommen. In der Metapher des Textes hier, es ist noch Nacht, aber sie ist vorgerückt. Der Tag ist angebrochen, aber er ist noch nicht voll da. Die Sonne ist schon aufgegangen, aber noch ist die Temperatur niedrig. Jesus ist gekommen und hat uns erlöst und gleichzeitig warten wir auf die vollkommene Erlösung. Die Theologen sprechen von der Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und Paulus sagt, das ist das besondere Merkmal der Zeitperiode, in der wir leben und ihr in Rom und wir in München. Jetzt lass mich dich einmal was fragen. Was empfindest du, wenn du über den Advent nachdenkst? Also ich meine nicht die 4 Wochen jetzt vor Weihnachten oder den ersten Advent, den wir im Rückblick feiern, sondern ich meine den Advent, wie Paulus ihn hier beschreibt. Diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen. Ich habe mich ehrlich gesagt ertappt gefühlt in der Vorbereitung. Mein Gefühl ist häufig eine gewisse Resignation oder eine gewisse Sehnsucht nach der vollkommenen Erlösung, was wunderbar passt grundsätzlich. Aber bei mir ist es häufig gespeist eher aus der Resignation heraus. Ja, Jesus hat uns erlöst, wir haben Vergebung, aber da ist so viel Unvollkommenheit bei mir und so viel Unvollkommenheit im Leben der Christen um mich herum und in der Gemeinde. Und das macht müde. Oder um die Metapher wieder zu verwenden aus dem Text, der Reiz, sich einfach umzudrehen und liegen zu bleiben, ist ziemlich groß. Aber jetzt achte einmal darauf, wie Paulus diese Phase wahrnimmt. Paulus ist überhaupt nicht resigniert. Wenn er uns weckt, dann macht er das nicht als Spaßverderber, sondern weil wir etwas verpassen könnten. Okay, ich verstehe. Im 9 Uhr Gottesdienst sind die Frühaufsteher. Ihr seid jetzt eher schon gemäßigter. Die Metapher wird vielleicht an Grenzen stoßen. Aber ihr versteht, um was es geht. Einige meiner schönsten Erinnerungen verbinde ich tatsächlich mit Reisen, bei denen ich früh morgens aufgeweckt wurde und mir jemand sagte, komm, steh auf, es geht los, wir brechen auf, es beginnt die Reise. Ich war aufgeregt, bin aufgestanden und habe mich angezogen. Endlich. Umdrehen und weiterschlafen? Auf gar keinen Fall. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwer fiel, aufzustehen. Und genau so müssen wir Paulus hier hören. Es ist Advent. Der Tag des Herrn ist da. Es ist Zeit, aufzustehen. Es kann keine bessere Botschaft geben als das. Lasst mich das Besondere dieser Situation noch mit einem weiteren Beispiel illustrieren. Nachdem Sammy in den vergangenen Wochen einmal aus Band 1 von Herr der Ringe ein Beispiel gebracht hat, gehe ich jetzt weiter zu Band 2. Ich überlasse es den nachfolgenden Predigern noch, Band 3 zu verwenden. Die Phase, in der wir leben, ist vergleichbar mit der Situation bei der Schlacht in Helm's Klamm. Die Lage von Aragorn und den verbliebenen Gefährten scheint wirklich hoffnungslos zu sein. Sie sind eingekesselt von den Uruk-hai, die sie die ganze Nacht belagern und bestürmen. Und Aragorn rät mitten in der Nacht zum letzten Ausfall bei Tagesanbruch. Und alle rechnen eigentlich damit, dass es zu Ende geht. Doch mit dem ersten Licht der Sonne, als sie gerade das letzte Mal in die Schlacht ziehen wollen, da kehrt oben Gandalf als Gandalf der Weiße zurück und bringt Reiter von Rohan mit. Und allen ist klar, als sie den Abhang herunterstürmen, jetzt werden wir gewinnen. Das ist die Zeit, in der wir leben, sagt Paulus. Es ist noch Nacht. Wir stehen mitten im Kampf. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden und wird den vollkommenen Sieg bringen. Werden wir uns jetzt etwa resigniert zurückziehen? Nein, wir werden doch jetzt nicht schlafen. Unser Heil ist näher als je zuvor. Die Nacht ist vorbei. Wir haben eine einmalige historische Situation. Wir stehen im Kampf, aber es gibt eine begründete Hoffnung, weil wir wissen, mit ihm werden wir siegen. Versteht ihr, diese theologische Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht ist genauso wie die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben nicht eine abstrakte Lehre für ein paar verkopfte Theologen hier, sondern es ist eine tiefe Wahrheit, die in deinen Alltag und in deine konkrete Situation hineinreicht. Wir sind schon jetzt vollkommen gerettet. Jesus ist gekommen und hat den Tod besiegt. Und wir dürfen deshalb hoffnungsvoll in den Kampf ziehen. Wir werden siegen. Ich hörte einmal als Jugendlicher eine Vortragsreihe mit dem Titel Sieg über Sünde. Und der Redner begann damals mit einem Satz, der mich seitdem tief geprägt hat. Er sagte, wir werden Sieg über Sünde nur erlangen, wenn wir verstehen, dass wir den Sieg schon haben. Und das ist das Aroma dieses Textes und der Aussage, erkennt die Zeit, in der wir leben. Unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wie schön das Advent ist. Und so wie die Schlacht in Helm's Klamm mit dem Kommen Gandalfs nicht zu Ende ist, sondern in gewisser Weise ja erst so richtig beginnt, ziehen auch wir jetzt in die Schlacht. Wir kämpfen. Aber unter einem ganz anderen Vorzeichen. Und das führt mich zum zweiten Punkt der Predigt. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir im Advent leben, geht es jetzt um das Leben im Advent. Paulus ruft Christen auf, ihr Leben im Lichte dieser neuen Bedingungen zu führen. Es ist Advent, Jesus ist gekommen und er wird wiederkommen. Er fordert uns deshalb auf, ab Vers 12, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. In den Aufforderungen dieser Verse stechen drei Punkte heraus und sie haben alle mit dieser besonderen Situation, mit dem Advent zu tun, in dem wir leben. eine neue Identität, eine neue Strategie und ein neues Ziel. Und achtet einmal darauf, wie Paulus diese drei Punkte verwendet, um Christen zum neuen Leben zu ermutigen. Zu einem Leben, das von Hingabe und Liebe zu den Mitmenschen in der Gemeinde und in der Gesellschaft geprägt ist. Und Paulus baut dabei zunächst weiter auf dieser Metapher von der Nacht und vom Tag auf und erklärt sehr deutlich, es gibt eine gravierende Veränderung. Wir haben, sagt er hier, eine neue Identität. Wir waren Finsternis, aber jetzt gehören wir zum Licht. Wir sollen nicht mehr den Heimlichkeiten der Nacht nachgehen, sondern leben wie am Tage. Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen und stattdessen Jesus anziehen. Und jede dieser Aussagen betont das eine, dass Christen wirklich neue Menschen sind, weil sie nun zu Jesus gehören. Einst waren sie fern von ihm, aber jetzt gehören sie zu ihm. Sie sind eins mit ihm. Ihre Identität ist aufs Engste mit Jesus verbunden. Deshalb kann Paulus hier davon sprechen, dass wir Jesus anziehen sollen, weil er uns wie unsere Kleidung buchstäblich näher ist als alles andere. So wie wir unsere Kleidung überall hin mitnehmen, so nah ist er immer bei uns. Er bedeckt uns, er schützt uns, er ist durch seinen Heiligen Geist immer bei uns. Aber wenn sein Heiliger Geist jetzt in mir lebt, dann muss ich ja nicht mehr sündigen. Das heißt nicht, dass ich nie mehr sündigen werde, aber ich muss es nicht mehr tun. Ich habe eine neue Beziehung zur Sünde, weil ich eine neue Identität habe. Lasst es mich mit einem drastischen Vergleich verdeutlichen. Als wir noch nicht zu Jesus gehörten, waren wir wie eine Prostituierte, die eine Hassliebe zu ihrem Zuhälter hat, von dem sie aber nicht freikommt. Aber dann kommt Jesus, der diese Frau mit großer Liebe und Hingabe aus dieser schrecklichen Situation befreit und sie heiratet. Und nun geht einige Zeit später diese Frau mit ihrem liebevollen und starken Mann spazieren. Und sie begegnen dem alten Zuhälter, der von der anderen Straßenseite sofort zu ihr hinschaut und sie mit seinen Blicken zu sich ruft. Und in ihr steigt das alte Schamgefühl auf und sie ist kurz versucht, rüberzugehen. Aber muss sie jetzt zu ihm gehen? Nein. Stattdessen schaut sie zu ihrem Ehemann, der sie beschützt, der sie festhält. Zu ihm gehört sie jetzt. Sie hat eine neue Identität. Mir ist bewusst, dass dieser Vergleich seine Grenzen hat, weil er die Frau fast nur als Opfer darstellt, was wir in Bezug auf Sünde nicht sind. Aber er macht doch sehr deutlich, dass wir eine neue Beziehung haben. Eine Beziehung, die so eng und fest ist, dass sie unsere Beziehung zur Sünde verändert. Wir haben eine neue Identität. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil wir zu Jesus gehören und eins mit ihm sind. Und das ist der erste Schritt zu einem neuen Leben. Das ist Leben im Advent. Wie schön das Advent ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der unser Leben im Advent kennzeichnen und uns ermutigen soll zu diesem neuen Leben. Eine neue Strategie. Paulus ist, das sieht man im Text sehr deutlich, an keiner Stelle hier naiv gegenüber Sünde. Er geht nirgendwo davon aus, dass unser Leben, wenn wir einmal die Sache mal gecheckt haben, nur noch linear steigend verläuft. Werden wir von Tag zu liebevolleren Menschen? Erreichen wir irgendwann einmal einen Status, bei dem wir, dreimal noch im Monat sündigen? Nein, sagt Paulus, wir können noch den Begierden verfallen, Vers 14, auch als Christen. Wir stehen in einem Kampf und deshalb fordert er in Vers 12, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. legt ab das Nachthemd, sagt er, steht auf, rüstet euch, ihr werdet Waffen brauchen. Das sind natürlich alles nur Metaphern, aber sie zeigen geistliches Leben und Heiligung. Das ist kein Selbstläufer. Es ist keine Rolltreppe nach oben. Es ist auch nicht nur etwas rein Gedankliches. Die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben macht nicht passiv. Wir sind, sagt Paulus, in einem Krieg und wir sind gefordert. Aber die Frage ist, mit welcher Strategie kämpfen wir? Ich hoffe, ihr merkt das Risiko, hier durch die Hintertür doch wieder einen gewissen Leistungsdruck reinzubringen. Und Paulus sagt hier in Vers 13, wie wir kämpfen sollen. Er sagt, wir sollen leben wie am Tage. Das ist eine wichtige Betonung. Es ist also offensichtlich noch Nacht, aber wir sollen schon so leben, als ob hellster Tag wäre. Genauso wie er es in Römer 6, Vers 11 bereits erklärt hatte. Wir haben eben in der Textlesung die Passage gehört. So auch ihr, erklärt er dort, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wir sollen leben wie am Tage. Wir sollen uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind. Sollen wir also nur so tun, als ob, und eigentlich ist da nichts? Die Antwort ist nein, wir sind wirklich in Christus, wir haben wirklich eine neue Identität, wir müssen nicht mehr sündigen, es gibt wirklich eine Veränderung. Aber Paulus berücksichtigt die Spannung des Advents, in dem wir leben. Wir gehören zu Jesus und sind mit ihm verbunden, aber noch besteht das reale Risiko, dem alten Zuhälter auf der Straße zu begegnen. Und noch zucken wir zusammen, wenn wir ihn sehen. Und das, was Paulus hier macht, er ermutigt uns und sagt, verfallt nicht in Angststarre. Handelt, steht auf, lebt entsprechend eurer neuen Identität. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Und ja, tut in gewisser Weise so, als ob. Aber doch ist es ganz anders als bei der Autosuggestion oder bei der Selbstaffirmation, wo man sich irgendwie Gedanken hineinprügeln möchte, die gar keine Grundlage haben. Wir handeln im Glauben an Jesus, der wirklich gekommen ist, der uns wirklich erlöst hat. Wir sind wirklich schon jetzt eins mit ihm. Und deshalb handeln wir. Und das wird ganz praktisch. C.S. Lewis beschreibt das in Pardon, ich bin Christ, in einem Kapitel über Nächstenliebe, wo er erklärt, die Regel, die für uns alle gilt, ist höchst einfach. Wir sollen nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. Dann werden wir nämlich eines der größten Geheimnisse entdecken. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu lieben. An anderer Stelle spricht C.S. Lewis ebenfalls über dieses Thema und er betont, dass der Teufel vor allem ein Interesse daran hat, uns vom Handeln abzuhalten. Wir können uns manchmal in unserer Reue wälzen. Wir können 1000 Predigten dazu hören oder sogar ein Buch über das Thema schreiben, sagt C.S. Lewis. Doch wir tun damit alles Mögliche, nur nicht handeln. Und deshalb ruft Paulus uns hier zum Handeln auf. Lasst uns ablegen. Lasst uns ehrbar leben. Lasst uns den Herrn Jesus Christus anziehen. Lasst uns gute Gewohnheiten entwickeln. Aber eben nicht getrieben von der alten Strategie der Selbstoptimierung, sondern im Glauben an Jesus. Ich handle, weil ich geliebt werde, nicht weil ich geliebt werden möchte. Ich hoffe, ihr seht diese entscheidende Nuance in der neuen Strategie. Sie bringt eine ganz andere Dynamik in unser geistliches Leben und in unser Ringen um Heiligung. Wir ziehen mit einer neuen Identität los und handeln im Glauben. Und so entwickeln wir neue Gewohnheiten. Und das führt mich nun zum letzten Punkt, ein neues Ziel. Jetzt wird es nämlich konkret. Paulus fordert uns auf, alte Verhaltensmuster hinter sich zu lassen, neue Gewohnheiten zu entwickeln. In Vers 12 sagt er, Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen. Und diese Werke sind davon gekennzeichnet, dass wir unseren Begierden verfallen, weil wir zu stark für den Leib sorgen, also auf uns bedacht sind. In Vers 13 ordnet Paulus diese Werke dabei in drei Kategorien ein. Er spricht von Konsumsünden, er nennt Fressen und Saufen, von sexuellen Sünden, er nennt Unzucht und Ausschweifung und Sünden im Umgang mit anderen Menschen, Hader und Eifersucht, sagt er. Und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dich dabei überhaupt nicht ertappt fühlst. Es scheint hier auf den ersten Blick um einen total zügellosen Menschen zu gehen, der schon morgens sein erstes Bier aufmacht, den ganzen Tag nur an Sex denkt und sich mit jedem verkracht, der ihm über den Weg läuft. Aber Paulus geht es um die Tendenz unserer Handlungen, die im Extrem dort enden können. Ob dein Gewissen jetzt direkt anschlägt oder nicht, spielt erst einmal keine Rolle. Es kann durchaus sein, dass es konkret schon jetzt auch in deine Situation spricht. Aber unsere Gewissen können auch falsch geprägt sein. Und diese Tendenz in all diesen drei Bereichen, die ist gekennzeichnet von einem Mangel an Selbstbeherrschung. Und ich möchte das einmal verdeutlichen, was das bedeutet, denn wir müssen das lesen im Kontext dieses gesamten Abschnittes, wo Paulus die Christen dazu auffordert, ein neues Leben zu führen, wo sie nicht mehr für sich leben, sondern ihr Leben ein Opfer ist in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Und dieser Mangel macht sich in diesen drei zentralen Bereichen des Lebens bemerkbar. Ein Mangel an Selbstdisziplin im Umgang mit Konsumgütern, Fressen und Saufen, wird immer dazu führen, dass wir weniger haben, um dem Nächsten zu dienen. Oder dass wir sogar gar nicht mehr an andere denken, weil wir so mit unserem eigenen Leben und unserem eigenen Konsum beschäftigt sind oder sogar der eigenen Sucht, dass wir gar keine Kompetenz mehr haben, keine Zeit und Fähigkeit, anderen zu dienen. Gastfreundschaft üben? Wann denn? Und das kostet ja auch Geld. Geld spenden? Schwierig. Ich habe so viel eigene Dinge. Ein Mangel an Selbstbeherrschung im sexuellen Bereich wird zu Ehebruch und sexuellen Entgleisungen führen. Unzucht und Ausschweifung nennt Paulus hier. Aber Sex soll eben nicht zur Erfüllung meiner Lust dienen, sondern meinem Partner und der Gesellschaft. Genau darum geht es in Römer 12 und 13. Und das ist doch nur möglich, wenn Sex einzig in einer verbindlichen Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe geschieht. Und zwar einer Ehe, die für Kinder offen ist, wenn Gott sie schenkt. Wir leben schließlich nicht für uns, sondern für andere. Wir dienen unserem Partner, der Gemeinde und der Gesellschaft. Ein Mangel an Selbstbeherrschung in unseren Beziehungen wird dazu führen, dass ich mich nicht primär als jemand sehe, der mit seinen Gaben den anderen dient, sondern der von den anderen bedient werden muss oder der sich nur unter bestimmten Bedingungen einbringt, die man selbst bestimmt natürlich. Und das führt zu Streit und Neid, weil die anderen ja immer so schwierig sind. Wir werden entweder zu Streithähnen oder ziehen uns verbittert zurück. Und wir werden beziehungsunfähig. Und das kann in der Ehe, in der Familie passieren, in der Gemeinde oder auch im gesellschaftlichen Leben, auf der Arbeit oder auch in der Politik. In welchem dieser Bereiche stehst du gerade in Versuchung? Dieser Text hier ermutigt dich, klare nächste Schritte zu unternehmen. Augustinus berichtet in seinen Bekenntnissen, dass die sexuellen Begierden ihn lange davon abhielten, Christ zu werden. Doch eines Tages, als er voller Tränen damit rang, hörte er die Stimme eines Kindes, die rief: Nimm und lies. Und er schlug die Bibel auf und las Römer 13, 11 bis 14, unseren heutigen Predigttext. Und das wurde für ihn zum Befreiungsschlag. Er ließ die alten Begierden hinter sich und wurde Christ. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist den Text auch heute so gebrauchen möchte. Zu welchem Schritt fordert er dich durch diesen Text auf? Es kann sein, dass du mit einer heimlichen Sucht ans Licht kommen solltest. Ob dein Pornografiekonsum, dein Alkoholproblem oder deine Essstörung. Oder dass du Hilfe endlich annimmst und dir ins Leben sprechen lässt. Es kann bedeuten, eine falsche sexuelle Beziehung aus Gehorsam gegenüber deinem Herrn aufzulösen. Es kann bedeuten, dir einen Rechenschaftspartner zu suchen und ihm regelmäßig zu berichten, wie es dir geht. Es kann bedeuten, deinen Rückzug aus der Gemeinde oder aus einem bestimmten Dienst aufzugeben und dich wieder neu einzubringen. Es kann bedeuten, einen Streit nicht länger unter den Teppich zu kehren, sondern Versöhnung und Hilfe zu suchen. Aber ich möchte mit einem Hinweis schließen, der diesen letzten Punkt und eigentlich auch die gesamte Predigt sehr schön abrundet. Ich habe ihn in einem Buch von Samuel James gefunden und er schreibt dort: Aus tiefer persönlicher Erfahrung kann ich bezeugen, dass einer der wirkungsvollsten Schritte, die jemand aus der Pornosucht heraus unternehmen kann, darin besteht zu erkennen, dass es um weit mehr geht als die Frage, wie viele Tage seit deinem letzten Versagen vergangen sind. Du bist frei, um über andere Dinge nachzudenken. Es kann sein, dass du gerade um dein Leben schwimmst und das Gefühl hast, unterzugehen. Aber ich kann dir versichern, sagt er, die Welt besteht nicht nur aus Wasser. Es gibt Land, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Und genau darum geht es, egal in welchem Bereich du zu kämpfen hast. Denke daran, du hast ein neues Ziel. Richte deinen Blick weg von dem Problem und hin zu Jesus. Du musst dich nicht mehr um dich selbst drehen, auch nicht im Kampf gegen Sünde. Beschäftige dich mit Jesus und mit guter Theologie und nicht primär, um das Problem zu lösen. Du hast einen neuen Fokus. Lerne Jesus mehr und mehr in seinem Wort und in der Gemeinschaft mit anderen Christen kennen. Zieh dich nicht aus Scham oder aus Ärger zurück, sondern fang an, mit deinen Gaben anderen zu dienen. Schließe dich verbindlich einer Gemeinde an. Bring dich in einem Hauskreis ein, wo du dich nicht so leicht verstecken kannst. Steck den Kopf auch nicht in den Sand, sondern entwickle neue Gewohnheiten. Du hast eine neue Identität. Du darfst im Glauben handeln. Schau nicht zurück, sondern immer wieder voraus. Jesus ist gekommen und er wird uns den vollkommenen Sieg bringen. Das ist Leben im Advent. Wie schön das Advent ist. Amen. Lasst mich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir Advent feiern dürfen. Du bist gekommen und du bringst uns den vollkommenen Sieg und du wirst uns den vollkommenen Sieg bringen. Wir danken dir, dass du uns liebst, trotz unseres Versagens. Wir danken dir, dass wir in deinem Sieg und aus deinem Sieg leben und handeln dürfen. Gib uns deinen Heiligen Geist im Kampf mit der Sünde, damit wir konkrete nächste Schritte gehen können. Amen.